freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Und an alle die, die denken, jetzt zurücklehnen, jetzt kommt die Predigt. Ich muss euch enttäuschen, denn ich brauche euch am Anfang. Und zwar sehr dringend und sehr laut. Ich möchte euch bitten, euch ein bisschen zurückzuerinnern an eure eigene Kindheit. Oder vielleicht die eurer Kinder, Enkelkinder. An das, was die Generationen verbindet. Das sind nämlich auf jeden Fall Spiele. Und zwar Spiele, die alle schon gespielt haben. In dem Fall geht es um Fangen. Ich gehe davon aus, dass jeder und jeder von euch schon mal Fangen gespielt hat. Und jetzt brauche ich von euch eine Bezeichnung. Und zwar wüsste ich gerne, wie hieß der sichere Ort beim Fangen? Also wenn Fangen gespielt wird, gibt es immer den Ort, wo man nicht abgeschlagen werden darf. Und jetzt bitte ich euch einmal zu überlegen, wie hieß der in eurer Kindheit oder bei euren Kindern? Und das Spannende ist, da gibt es sehr unterschiedliche Begriffe. Ruft doch einfach mal laut rein, wie heißt dieser Ort? Klippo. Was gibt's noch? Blicko. Lu. Ja. Haben wir noch mehr? Frei. Hieß es bei mir auch. Okay. Ich habe vor einiger Zeit, und so bin ich drauf gekommen, eine Karte entdeckt. Und zwar eine Karte, die habe ich euch hier mitgebracht, ihr müsst das nicht lesen können. Da geht es um sichere Orte beim Fangenspielen. Es gibt einen Atlas der deutschen Alltagssprache. Wenn ihr heute Nachmittag nichts vorhabt, surft da mal vorbei, das lohnt sich. Die fragen immer wieder ab, wie heißen Begriffe eigentlich wo? Und man kann hier so ein bisschen erkennen an den verschiedenfarbigen Punkten, dass es tatsächlich in verschiedenen Gebieten unterschiedlich heißt. Also Blicko, Klippo und so, da seid ihr schon ganz richtig hier im Norden. Nicola und ich, wir kommen aus Nordrhein-Westfalen, da sind wir mit Frei ganz gut dabei. Es gibt auch noch Zick und Haus und Botte, kreuz und quer verbunden durch ganz Deutschland oder durch den deutschsprachigen Raum. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. Wir sind durch unser Wohngebiet oder über den Schulhof gerannt, haben uns hinter Bäumen versteckt, sind auf Mauern geklettert, nur um möglichst als allerletzter gefangen zu werden. Und da ich zugegeben nie der Schnellste war und auch das Hakenschlagen nicht zu meinen Kerneigenschaften gehörte, war für mich dieser sichere Ort, der Ort, an dem man nicht gefangen werden konnte, der war extrem wichtig für mich. Eine Bank, ein Baum, ein Stein. Wenn ich da war, dann konnte nichts passieren. Dann war ich in Sicherheit. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist dieser Ort beim Fangen nicht der spannendste Ort. Denn das Spannendste war außerhalb dieser Sicherheit, das Spielfeld, das offene Spielfeld, da, wo man rennen musste, da, wo man ein Stück Haken schlagen musste, ausweichen, Risiko eingehen. Und manchmal, wenn man sich ein Stück zu weit rausgewagt hat, eben auch gefangen wurde. Und ich glaube, in unserem Leben ist es oft genauso. Wir sehnen uns nach diesem sicheren Ort, aber wir leben oft auf dieser offenen Fläche. Und ich habe das Gefühl, dass diese offene Fläche, da wo wir uns nicht im Sicheren bewegen, sondern wo es unsicher wird, dass das mehr geworden ist in den letzten Jahren. Orte der Unsicherheit werden mehr statt weniger. Vieles von dem, was für uns vor Jahren noch selbstverständlich und sicher war, hat Risse bekommen. Krieg in Europa hätten wir uns vor Jahren nicht vorstellen können. Aufrüstung, NATO-Ziel von 5% für Waffen und Ähnliches. Ein immer deutlicheres Erstarken rechter Parteien, eine immer deutlichere Teilung in unserem Land. Aber auch unser ganz normaler Alltag mit Beziehungen, die schwierig sind, mit Fragen, die uns überfordern, Zeiten, wo der Boden unter den Füßen wegzubrechen scheint. Wo ist da unser sicherer Ort und wie kommen wir da hin? Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht von einem, der seinen sicheren Ort verlässt, um Sicherheit zu finden. Bekannter Text, ich lese ihn uns trotzdem vor, aus der Hoffnung für alle, Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Vorgeschichte war die Speisung der 5000 und jetzt geht's weiter. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch ganz allein. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. "Es ist ein Gespenst", meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an. "Habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht." Da rief Petrus: "Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen." "Komm", antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Und kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. "Herr, hilf mir", schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest und sagte: "Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt?" Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen: "Du bist wirklich der Sohn Gottes." Die Jünger sind mit dem Boot unterwegs, mitten auf dem See Genezareth. Und mitten in der Nacht, als sie schon eine Weile gegen den Wind anrudern, sehen sie plötzlich eine Gestalt auf dem Wasser. Zuerst Panik, aber dann hören sie Jesus Stimme: "Habt keine Angst, ich bin's." Und Petrus, so wie wir ihn kennen und vielleicht auch lieben, mutig, impulsiv, voller Vertrauen, sagt: "Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen." Und Jesus, er sagt nur ein Wort: "Komm." Petrus steigt aus dem Boot, der sichere Ort, das Boot bleibt zurück und tatsächlich Petrus geht auf dem Wasser. Aber dann sieht er den Wind, die Wellen, die Unsicherheit holt ihn ein und er beginnt zu sinken. Und im Wasser, während die Wellen über seinem Kopf zusammenschlagen, schreit er nur einen Satz: "Herr, rette mich." Und Jesus, der streckt sofort die Hand aus und hält ihn fest. Was für ein Moment. Als ich die Geschichte kennengelernt habe, wahrscheinlich selbst als Teilnehmer im Kindergottesdienst, schon ein paar Jahre her, da stand sie immer unter der Überschrift "Der sinkende Petrus". Und man hätte einen Untertitel drunter schreiben können: "Eine Geschichte vom Scheitern". Denn so habe ich sie oft gehört. Petrus schon wieder. Große Klappe, nichts dahinter, zu wenig Vertrauen. War ja klar, dass er sinkt. Aber ich finde, dass diese Geschichte keine Geschichte vom Scheitern ist, sondern es ist eher eine Geschichte von einem großen Wagnis. Petrus wagt etwas Großes. Er verlässt das Boot, er verlässt den sicheren Ort und begibt sich in das Gebiet der Unsicherheit. In dem Fall aus freien Stücken und aus eigener Entscheidung. Wie mutig. Aber Petrus ist halt so. Er ist einer, der nicht an dem Ort bleibt, der am ungefährlichsten ist. Petrus will erleben, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Und da hat seine Impulsivität mir oft etwas voraus. Ich merke, dass ich meinen eigenen Glauben oft zerdenke, alles einzeln abwäge. Vielleicht oft zu wenig Vertrauen in Jesus. Im Bild von vorhin bleibe ich lieber im Klippo, im Frei, als den mutigen Schritt auf die Bootskante zu wagen oder als auf dem Schulhof des Lebens Haken zu schlagen. Ich frage mich, wie die anderen Jünger reagiert haben. Was haben die gemacht, als Petrus da auf der Bootskante stand? Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere den Kopf geschüttelt hat oder Bewunderung für diesen Schritt da war. Petrus war das egal. Dem war egal, was die anderen gedacht haben. Petrus hört nur Jesu, komm. Komm raus aus deiner Komfortzone. Komm raus aus deiner Sicherheit. Und er geht. Wie ist das bei uns? Wo ist unsere Komfortzone des Glaubens? Wo ist die, die wir vielleicht auch mal verlassen könnten? Wo möchtest du wagen zu vertrauen, wo es dir bisher nicht gelungen ist? Wo möchtest du Vertrauen in Jesus über Angst stellen? Denk da gerne in der kommenden Woche mal drüber nach. Geh mit Jesus ins Gespräch. Denn auch für dich gilt dieser Ausspruch Jesu, komm. Ich komme nochmal zurück zu dem Moment, wo Petrus auf der Bootskante steht und den Schritt aufs Wasser wagt und tatsächlich das Wasser hält. Mit dem Blick auf Jesus steht er auf dem Wasser. Vielleicht kann er selbst noch gar nicht fassen, was da gerade passiert. Irgendwo zwischen, ich hab's gewusst, mit Jesus ist alles möglich, und einem, und dann war es doch schon ein zu viel. Dann kommen die Zweifel, die Wellen, die Angst und er sinkt. Und so geht es mir und vielleicht euch auch immer wieder. Wir wollen vertrauen, aber dann sehen wir den Gegenwind. Wir wollen glauben, aber dann kommen die Zweifel. Wir wollen stark sein, aber dann kommt der Alltag. Denn es sind ja nicht immer die Momente, wo ich mir selbst aussuche, ob ich in eine unsichere Situation gehe. Also Petrus hat das in der Situation selbst ausgesucht. Sondern die Momente, wo ich reinfalle, in denen ich mich plötzlich wiederfinde. Ich habe am Anfang schon ein paar Beispiele genannt. Angst vor der Zukunft, schwierige Beziehungen oder auch die Unsicherheit, bin ich eigentlich richtig, so wie ich bin. Es gibt einen Unterschied zwischen vorbereitet ins bzw. aufs Wasser gehen und plötzlich reinfallen. Ich habe als Kind mit meinen Eltern oft Segelurlaub gemacht und ich kann von Erfahrung sprechen, dass ins Wasser fallen, wenn man nicht damit rechnet, sehr unangenehm ist. Wenn das Boot zum Steg sollte, ich springen sollte und zwar auf den Steg, aber zu kurz gesprungen bin, das ist nicht nur einmal passiert und mich im Wasser wiedergefunden habe. Oder beim Rudern als Kind im Stehen so viel Schwung hatte und das Ruder löst sich, dann ist nicht nur das Ruder im Wasser gelandet, sondern ich auch. Das geht manchmal schneller, als man meint. Und das erste Gefühl ist erstmal Schock. Damit habe ich nicht gerechnet. Wie komme ich wieder an die Oberfläche? Was ist mit Atmen? Und wie komme ich jemals wieder auf den Steg bzw. ins Boot? Und ich kann mir gut vorstellen, dass es Petrus ganz ähnlich ging. Gerade noch wackelig, aber stolz auf dem Wasser. Und dann schlagen die Wellen plötzlich über ihm zusammen. Und was macht Jesus? Jesus ist nicht schon mal vorgegangen und ruft dem sinkenden Petrus über die Schulter zu, wo bleibst du denn? Er sagt nicht, Mensch, hättest du dich dann vielleicht nicht aus dem Boot wagen sollen? Nein, er zieht ihn hoch und ist bei ihm auch mitten in der Unsicherheit. Wenn ich Bibelgeschichten höre, gerade aus dem Neuen Testament, dann habe ich die oft so vor Augen, so ein bisschen wie Kopfkino. Vielleicht habt ihr das ähnlich. Und in dieser Geschichte sehe ich nicht nur Petrus, der Jesus anguckt und auf Jesus schaut, während er noch auf dem Wasser steht, sondern ich sehe immer auch Jesus, der nicht weggedreht von Petrus ist, sondern der zu ihm guckt, der ganz nah bei ihm steht und der ihn im Blick hat, nur eine Armweite entfernt. Ähnlich wie Eltern das machen, wenn die Kinder die ersten Schwimmzüge machen. Immer in der Nähe Sicherheit geben. Das ist die große Hoffnung in dieser Geschichte. Nicht, dass wir nie zweifeln, nicht, dass wir immer festen Glauben haben, nicht, dass wir immer sicher sind, sondern wenn wir wanken, dann ist Jesus da. Wenn wir rufen, streckt er uns die Hand entgegen. Lass uns das Ganze mit ein paar praktischen Beispielen füllen aus unserem Leben. Angst vor der Zukunft. Vielleicht stehst du an der Weggabelung. Schulabschluss, Jobwechsel, Krankheit in der Familie. Du siehst das Wasser, aber keinen festen Grund. Und dann lade ich dich ein, mit Petrus Worten zu beten. Jesus, rette mich. Und ich bin mir sicher, er kommt. Vielleicht durch einen guten Rat, einen Menschen an deiner Seite, einen inneren Frieden. Oder in Beziehungsproblemen. Vielleicht bist du verletzt oder allein. Oder du weißt nicht, wie du Vergebung leben kannst. Lass es uns ausprobieren. Jesus, rette mich. Und ich bin mir sicher, Jesus wird dir helfen. Vielleicht durch ein Gespräch, durch Mut zur Versöhnung, durch die Kraft, einen neuen Anfang zu wagen. Oder der innere Druck, immer perfekt sein zu müssen. So viele von uns fühlen sich überfordert. Alles muss funktionieren. Beruf, Familie, Gemeinde, Alltag. Und dann merkst du, ich kann das nicht schaffen. Und ich lade dich ein, auch hier zu sagen, Jesus, rette mich. Und du wirst merken, du musst nicht perfekt sein. Du darfst sinken und wirst gehalten. Jesus, rette mich. Gar nicht mehr. Keine Erklärungen, die Petrus im Sinken noch hätte abgeben können. Er hat nicht angefangen, Jesus zu sagen, was alles schiefgelaufen ist. Nein, er hat in seiner Not gerufen, geschrien, denn er hatte klar, ohne Jesus gehe ich hier vor die Hunde. Ohne ihn komme ich hier nicht mehr raus. Und auch das ist ein Wagnis. Wie gerne würde ich es aus eigener Kraft schaffen? Wie gerne würde ich vor Jesus erfolgreich dastehen? Und wie schön, dass Jesus mich kennt und mir die Hand entgegenstreckt, sagt, ich kenne dich und mich rauszieht. Ich stelle mir vor, wie Petrus wieder im Boot sitzt. Nass, zitternd, atemlos. Aber Jesus ist neben ihm. Und vielleicht flüstert er, ich war bei dir, auch im Wasser. Vielleicht ist das die größte Zusage. Nicht, dass der Sturm verschwindet, sondern dass Jesus mit uns im Sturm ist. Und wenn du heute mitten auf dem Wasser bist oder vor der Entscheidung, steige ich aus dem Boot oder nicht, dann vergiss das nicht. Egal, wie unsicher du bist, Jesus ist bei dir. Ich bete noch mit uns. Jesus, manchmal fühlt sich mein Leben an wie ein Sturm. Manchmal habe ich Mut und dann wieder Angst. Manchmal traue ich dir und dann zweifle ich doch. Aber ich rufe heute zu dir, Jesus, rette mich. Rette mich aus meiner Angst. Rette mich aus meinem Versagen. Rette mich aus dem Alleinsein. Danke, dass du da bist, auch wenn ich sinke. Danke nur, dass du mir deine Hand reichst. Ich vertraue dir. Amen.